온다.
기온다.
온다.
기온다.
온다.
기온다.
스티멘 aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hallo und willkommen zum ONDA Info 382. Wieder einmal haben wir ein prall gefülltes Programm für euch zusammengestellt. Beginnen werden wir mit einer Meldung aus Mexiko. Dort hat sich ein breites Bündnis von indigenen Gemeinden und sozialen Organisationen gegründet, um gemeinsam für die Verteidigung der Mutter Erde zu kämpfen.
Und wir bleiben in Mexiko. Das Zapotekendorf Capulalpam de Méndez zeigt, wie man sich erfolgreich gegen Bergbaukonzerne wehren kann. Seit über 10 Jahren verhindern die BewohnerInnen die Eröffnung einer Goldmine. Immer mehr Menschen, die den gefährlichen Weg von Zentralamerika in die USA wagen, sind Frauen. Auf dieser Flucht sind Frauen besonders angreifbar. Er hört dazu einen Beitrag von Markus Plate. Zu guter Letzt geht es noch einmal in den Süden Lateinamerikas. Den bekannten Comic Argentiniens Eternauta gibt es jetzt auf Deutsch. Onda war bei der Ausstellung über den Autor in Berlin. Viel Spaß beim Hören wünschen eure Ondistas.
Onda Info, Nachrichten.
Mexiko. Anfang April riefen 179 indigene Gemeinden und soziale Organisationen zu einer nationalen Kampagne zur Verteidigung der Mutter Erde und ihrer Territorien auf. Der Aufruf wendet sich an alle, die davon bedroht sind, zugunsten von Großprojekten von ihrem Land vertrieben zu werden. Sie werden aufgefordert, sich zu organisieren und auszutauschen, um ihre indigene Kultur zu stärken. Es geht darum, sich auf die gemeinschaftlichen Werte zurückzubesinnen und sich das wieder anzueignen, was ihnen genommen werden soll. Denn ohne das eigene Land und Territorium ist ein indigenes Leben nicht möglich.
Weitere Nachrichten unserer lateinamerikanischen Partneragenturen findet ihr bei PONAL. www.npla.de/PONAL.
Seit Inkrafttreten des nordamerikanischen Freihandelsabkommens NAFTA im Januar 1994 geraten Mexikos indigene Kommunen immer mehr unter Druck. Transnationale Bergbaukonzerne wollen auf ihren Territorien Rohstoffe fördern. Begünstigt werden sie dabei durch die neoliberale Politik der mexikanischen Regierung. Großzügig vergibt diese Konzessionen zum Abbau von Gold, Silber und anderen Mineralien. Steuern müssen die ausländischen Konzerne kaum zahlen. Die Menschen vor Ort dagegen gehen meist leer aus. Oftmals verlieren sie sogar ihre Heimat. Es geht auch anders. Das zeigt eine kleine Gemeinde im südmexikanischen Bundesstaat Oaxaca. Seit mehr als 10 Jahren verteidigt die indigene Bevölkerung von Capulalpam de Méndez erfolgreich ihr Recht auf Wasser, eine saubere Umwelt und auf eine selbstbestimmte Entwicklung.
Capulalpam de Méndez ist eines von 111 Pueblos Mágicos, Mexikos sogenannten magischen Dörfern. An all diesen Orten spüren BesucherInnen die Magie, welche eine Reise nach Mexiko einzigartig macht. Denn hier können sie fernab der großen Touristenzentren kulturelle Schätze entdecken oder die Schönheit der Natur des Landes genießen. Das verspricht die Werbung der Nationalen Tourismusbehörde, welche den Titel vergibt. Capulalpam liegt keine 100 Kilometer von Oaxaca, der Hauptstadt des gleichnamigen Bundesstaates, entfernt. Wer hierher kommt, möchte die Bergwälder der Sierra Juárez erkunden. Ein gut ausgebautes Netz an Wander- und Radwegen bietet alles, was man sich für einen Aktivurlaub wünscht. Darüber hinaus wartet Capulalpam mit einem großen Angebot stilvoller Unterkünfte und Restaurants auf. In dem von Armut geprägten Bundesstaat Oaxaca stellt Capulalpam eine Ausnahme dar. Während es den Menschen hier gut geht, finden die BewohnerInnen anderer indigener Dörfer keine Arbeit. Viele von ihnen wandern aus, oder sie verkaufen ihr Land an ausländische Konzerne in der Hoffnung, dass diese Arbeitsplätze schaffen. Früher war das auch in Kapulalpam so. Denn in den Bergen rund um den Ort liegen reiche Gold- und Silbervorkommen. Diese wurden über zwei Jahrhunderte ausgebeutet. Profitiert hat die Gemeinde davon allerdings kaum.
In den vielen Jahren, in denen die Bergbaukonzerne hier tätig waren, haben sie nie wirklich etwas für Kapulalpam getan. Was sie hinterließen, waren Witwen und Waisen. Sie waren zu keiner Zeit ein guter Arbeitgeber für das Dorf. Im Gegenteil, die Bergbaukonzerne bringen nicht Reichtum, sondern Trauer in die Kommunen. Sie nehmen die Reichtümer mit und wir leben wie bisher in Armut oder sogar noch schlechter wegen der Umweltverschmutzung.
So beschreibt Aurelio Bautista die Folgen des Bergbaus in seinem Heimatdorf. Er ist Vorsitzender der Kommission zur kollektiven Landverwaltung. Der Abbau der Gold- und Silbervorkommen hatte Spuren in Kapulalpam hinterlassen. 13 Quellen versiegten in der Region. Der Boden und die Flüsse wurden mit Schwermetallen verseucht. Viele Menschen litten an Vergiftungserscheinungen. Als die Mine 1989 geschlossen wurde, verschwand mit ihr der größte Arbeitgeber des Dorfes. Neue Arbeitsplätze wurden dringend benötigt. Da besannen sich die BewohnerInnen auf die wahren Schätze des Ortes, den Reichtum und die Schönheit der umliegenden Wälder. Die Gemeinde baute Touristenunterkünfte und eine Naturheilklinik. Sie betreibt eine Fabrik, in der Quellwasser abgefüllt wird und Werkstätten, die Holzspielzeug herstellen. Heute lebt ein Großteil der Bevölkerung von nachhaltiger Forstwirtschaft oder Ökotourismus. Doch der weltweit stetig wachsende Bedarf an Edelmetallen macht den Goldabbau in der Region wieder lohnenswert. Seit 2006 bemühen sich transnationale Bergbauunternehmen darum, Land zu erwerben. Im offenen Tagebau wollen sie wieder nach Gold und Silber schürfen. Doch so einfach wie erhofft, war die Zustimmung zur neuen Mine nicht zu bekommen, erklärt der Vorsitzende der Kommunalen Waldkommission, Saúl Aquino Centeno.
Die Bergbaukonzerne haben die Gemeindevorsteher bedrängt, ihnen die Schürfgenehmigung zu geben. Doch sie mussten feststellen, dass dies nicht so einfach geht, denn die Entscheidung trifft die Gemeindeversammlung. Somit mussten die Bergbaukonzerne, aber auch die Regierung Oaxacas und die Bundesregierung erkennen, dass es für sie keinen Zugang zu unserem Land gibt.
Auch die Regierung des Bundesstaates setzte die Gemeindevorsteher massiv unter Druck. Im Gegenzug zur Verleihung des Titels Magisches Dorf verlangte man von ihnen, der Mine zuzustimmen. Doch ohne das Votum der Gemeindeversammlung war das nicht möglich. Nach eingehender Prüfung der Auswirkungen, die der Bergbau für die Region hatte, entschied diese Kapulalpam zur bergbaufreien Gemeinde zu erklären. Der ersten bergbaufreien Gemeinde Mexikos. Aber warum gelang es nicht, Kapulalpam, wie viele Dörfer der Region, in ein Lager von MinenbefürworterInnen und eines von MinengegnerInnen zu spalten?
Man hat uns immer wieder Investitionen und Arbeitsplätze versprochen. Das sind aber keine Investitionen, die eine nachhaltige Entwicklung fördern. Aber die wollen wir. Denn der Erhalt unseres Territoriums und seiner natürlichen Ressourcen liegt uns am Herzen. Kapulalpam ist nämlich bekannt für die nachhaltige Bewirtschaftung seines Waldes. Wir konnten der Regierung Oaxacas und der Bundesregierung zeigen, dass durch gemeinschaftlich organisierte Betriebe eine nachhaltige Entwicklung möglich ist. Und wir haben Arbeitsplätze geschaffen. Weil dagegen aber die Bergbaukonzerne nichts für die Region tun, hat die Gemeindeversammlung entschieden, Nein zum Bergbau zu sagen.
Entscheidend für Kapulalpams Nein zum Bergbau war die spirituelle Verbundenheit seiner BewohnerInnen zu ihrem Territorium. Die Menschen in den indigenen Gemeinden Mexikos sehen Wald und Wasser nicht als rein materielle Ressourcen an. Deshalb bewirtschaften sie ihr Land im Einklang mit der Natur und bewahren es vor Zerstörung. Auch bei der Schaffung von Alternativen zum Bergbau spielten die indigenen Traditionen eine wichtige Rolle. Gemeinsam entschieden die DorfbewohnerInnen, wie sie die Reichtümer ihres Waldes nutzen wollen. Mit kommunal verwalteten Betrieben versuchten sie, die Basis für ein Auskommen aller zu schaffen. Und das mit Erfolg. Dem Bergbauunternehmen gelang es nicht, BefürworterInnen für ihr Projekt zu finden. Seine Erfahrungen gibt Capulalpam gerne an andere indigene Gemeinden weiter. Regelmäßig berichten seine VertreterInnen über ihren erfolgreichen Kampf gegen die Mine. Auf einem Treffen von BergbaugegnerInnen Anfang des Jahres hob Saul Aquino noch einmal hervor.
Durch die Stärkung der Selbstverwaltung der Gemeinde kann man sämtliche Probleme lösen. Und das betrifft nicht nur Bergbauprojekte. Wenn die Gemeindevertreter gut zusammenarbeiten, machen sie eine Kommune unangreifbar.
Was er damit auch meinte, zeigte sich Anfang dieses Jahres. Ein Schädling breitete sich in den Wäldern aus. Die Raupen hatten bereits viele Bäume befallen. Besonders betroffen war ein Wald, um den es seit Jahren Streit mit einer Nachbargemeinde gab. Um den nachfolgenden Generationen nicht einen toten Wald zu hinterlassen, entschieden beide Gemeinden, diesen Streit zu beenden. Seitdem machen sich Capulalpam, de Mendes und San Miguel Yotao gemeinsam daran, ihren Wald zu retten.
Die weltweite Migration hat in den letzten Jahrzehnten in absoluten Zahlen deutlich zugenommen. Mittlerweile leben rund 250 Millionen Menschen außerhalb ihres Geburtslandes. Der Anteil an Frauen steigt dabei beständig. Seit kurz nach der Jahrtausendwende migrieren mehr Frauen als Männer. Ihre Migrationsbedingungen sind dabei noch um einiges schwieriger. Frauen laufen mehr als Männer Gefahr, auf ihrer Reise oder im Zielland Opfer von Menschenrechtsverletzungen zu werden, sind oft mit Kindern unterwegs oder leiden darunter, Familienangehörige daheim zurückzulassen. In Lateinamerika sind dabei längst nicht für alle die USA oder Kanada die Zielländer. Auch die Migrationsbewegungen vom Land in die Städte oder zwischen Ländern Lateinamerikas sind seit vielen Jahren groß.
Marisela Hernandez stammt aus einer Indigena-Gemeinde in der Bergwelt im Norden des mexikanischen Bundesstaates Veracruz. Wenn die Menschen hier nicht bettelarm sind, leben sie in sehr bescheidenen Verhältnissen. Viele junge Männer hat es in den letzten 20 Jahren in Richtung USA gezogen. Aber das klassische Bild von Dörfern ohne Männer stimmt nicht mehr. Denn immer mehr junge Frauen verlassen die mexikanische Provinz. Wie Marisela Hernandez zieht es viele aber in mexikanische Großstädte, nach Guadalajara, Mexiko-Stadt oder nach Monterrey.
Veía ahí en mi casa, pues no sé, mi sueño era como que regresarle un poco lo que mis papás me apoyaron.
Ich wollte meinen Eltern etwas zurückgeben für all das, was sie mir gegeben haben. Meine Mutter hat hart gearbeitet, Platanus und Apfelsinen verkauft, alles, was wir auf unserem Grundstück hatten, damit sie mir den Bus zur Schule, das Essen und Schulmaterialien bezahlen konnte. Es gab hier nichts, wo ich mit meinem Schulabschluss hätte arbeiten können. Und meine Freundinnen, die nach Monterrey gegangen waren, hatten plötzlich Schuhe und Klamotten. Und deswegen bin ich auch nach Monterrey, nicht nur für Kleidung, sondern um meiner Mutter endlich etwas zurückgeben zu können.
Mi nombre es María Magdalena Romero Rueda, soy originaria de Nicaragua, exactamente de Nagarote, departamento de León.
Ich heiße María Magdalena Romero Rueda oder einfach Magda. Ich stamme aus der Provinz León in Nicaragua und kam zunächst alleine nach Costa Rica. Mein Mann kam eine Woche später. Zunächst haben wir bei meiner Schwester gewohnt, bis wir eine Wohnung hatten. Meine Tochter ist zunächst in Nicaragua geblieben. Ich habe darunter sehr gelitten. Und nach einem Jahr bin ich dann hin und habe sie auch nach Costa Rica geholt.
Was haben Marisela und Magda gemein? Ihr erster Job in der neuen Stadt oder dem neuen Land ist oder war eine Anstellung als Hausangestellte. Die Migration ist der Grund, warum in weiten Teilen Lateinamerikas auch Mittelschichtsfamilien jemanden haben, der für wenig Geld für sie putzt, wäscht, kocht, aufräumt. Gedankt wird es den Frauen oft nicht, im Gegenteil. Marisela Hernandez berichtet, was Freundinnen ihres Dorfes in den Bergen von Veracruz bei Familien in Monterrey erlebt haben.
Entonces ellas me comentaban que que las patronas, que las señoras no las dejan sentarse para comer.
Andere Frauen durften sich zum Essen nicht mal hinsetzen, durften das Essen der Familie nicht anrühren, sondern bekamen nur Reis und Bohnen. Ich habe stundenlang für die Familie gekocht und nichts davon abbekommen. Der Kühlschrank war voller Früchte, aber die Señora sagte, die sind für meine Kinder, wage es nicht, da was wegzunehmen. Das ist nicht in Ordnung, dass die Reichen alles haben, dich schuften lassen und dich dann so behandeln.
No es justo, no es justo que la gente rica que tenga dinero, pues no es justo que traten mal así.
Dabei haben Frauen wie Marisela als sogenannte Binnenmigrantinnen noch den Vorteil, dass sie ganz legal überall dort in Mexiko arbeiten können, wo sie einen Job finden. Die vielen Frauen, die in ein anderes Land gehen, haben es da schon erheblich schwerer. In den USA kommt zu all diesen Problemen und Diskriminierungserfahrungen noch die Sprachbarriere hinzu. Die gebürtige Mexikanerin Yolanda Zoraida lebt seit vielen Jahren im Süden der USA. Aufgrund ihrer eigenen Erfahrungen hat sie das Projekt Mujeres Monarcas mitbegründet, nach den Monarchfaltern benannt, die Schmetterlinge, die jedes Jahr zu Millionen zwischen den USA und Mexiko migrieren. Ziel der Monarchfrauen ist es, in den USA Unterstützungsnetzwerke aufzubauen und Weiterbildungskurse für Frauen anzubieten.
El idioma tiene mucho que ver cuando tú migras, porque cuando las mujeres vivimos violencia, tenemos miedo de pedir ayuda. Pero cuando vives en un país donde el idioma es diferente, te da terror.
Viele Frauen haben ohnehin schon Angst, im Falle von Gewalthilfe zu suchen. Aber wenn in einem Land eine andere Sprache gesprochen wird, dann ist das noch viel schlimmer. Dann das Geld. Wir Frauen kümmern uns erst um unsere Kinder und unsere Eltern, bevor wir an unsere eigene Gesundheit oder Rechte denken. Wir werden schlechter bezahlt als Männer, arbeiten länger, haben oft keine Versicherung und ständig Angst vor Razzien. Oft sind die Kinder in den USA geboren und folglich US-Staatsbürger. Die Eltern sollen aber abgeschoben werden. Das Kind kann dann zur Adoption freigegeben werden, wenn ein Richter meint, die Eltern gehören abgeschoben. Aber das Kindeswohl sei in den USA besser gewährleistet. Das ist das Szenario, das Frauen und Mütter am meisten Angst macht.
Es que cuando los padres son deportados, los niños que se quedan en Estados Unidos, si el juez lo decide, que están mejor en Estados Unidos, los dan en proceso de adopción.
Wie in vielen Ländern sind auch in Nicaragua Armut und Arbeitslosigkeit die größten Migrationsursachen. Amanda Villatoro vom Gesamtamerikanischen Gewerkschaftsbund CSA setzt dies in Beziehung zur Migration von Frauen.
Porque cuando hablamos de pobreza, hablamos de mujeres. Hay una gran feminización de la pobreza.
Wenn wir von Armut als Migrationsursache reden, dann ist das sehr klinisch formuliert. Die Armut ist zunehmend weiblich, nicht nur in Nicaragua. Deswegen migrieren mittlerweile mehr Frauen als Männer. Meist lassen sie das zurück, was sie am meisten lieben, ihre Kinder, ihre Familie. Deswegen ist es so wichtig, dass wir Arbeit in Nicaragua schaffen und dass Arbeitsrechte hier erfüllt werden, gerade für Frauen. Und wir als amerikanischer Gewerkschaftsbund arbeiten hart daran, gerade auch die Rechte von migrantischen Arbeiterinnen zu stärken.
Costa Rica ist das Hauptzielland nicaraguanischer Migration. Drei Viertel aller Nicht-Kostarikaner stammt aus Nicaragua. Schon nach offiziellen Zahlen sind fast ein Zehntel der Bevölkerung Costa Ricas im nördlichen Nachbarland geboren. Es dürften deutlich mehr sein. Maria Teresa hat ein Jahrzehnt lang in Angst und Schweigen gelebt, bis ihr klar wurde, dass auch irreguläre Migrantinnen Rechte haben. Heute ist sie Vizepräsidentin von Astradomes, der Vereinigung der Hausangestellten. Deren Arbeit für MigrantInnen gilt als vorbildlich. Es umfasst Angebote zur Sensibilisierung, Weiterbildung und Stärkung des Selbstbewusstseins von Frauen, dazu politische Arbeit, Prozesshilfe und die Information der breiten Öffentlichkeit.
Anfangs hast du Angst, auf die Straße zu gehen, vor der Polizei, vor den Migrationsbehörden. Du hörst von Kolleginnen, die mies behandelt wurden. Heute weiß ich, dass wir Rechte haben, dass auch Irreguläre das Recht auf einen 8-Stunden-Tag, auf einen freien Wochentag und auf Urlaub haben. Aber es gibt viele Frauen, die dieses Gesetz nicht kennen. Das nutzen viele Arbeitgeber aus. Wir von Astradomes kämpfen für die Rechte von migrantischen Hausangestellten und leisten viel Informationsarbeit. Mir macht heute niemand mehr weiß, dass ich keine Rechte hätte. hätte. Ich bin Ausländerin, aber ich bin vor allem ein Mensch. Und Menschen haben Rechte, egal aus welchen Gründen, unter welchen Bedingungen und wohin wir auch immer migrieren.
Extranjera dejo de ser un ser humano. Uno tiene que aprender a saber que uno es un ser humano y como ser humano tenemos derecho en cualquier parte donde vayamos.
Eta Nauta, Argentiniens bekanntester Comic von Hector Hermann Oesterheld, ist erstmals ins Deutsche übersetzt worden. Der Klassiker aus dem Jahr 1957 handelt vom Kampf von Juan Salvo und seinen Freunden gegen außerirdische Invasoren, welche alles Leben in Buenos Aires vernichten. Eternauta ist eine Geschichte über Solidarität, Menschlichkeit und den Widerstand gegen einen übermächtigen Gegner. Eine Ausstellung in Berlin zieht jetzt Analogien zwischen Fiktion und dem tragischen Schicksal des Autors während der letzten Militärdiktatur.
Donde está Oesterheld? Wo ist Oesterheld? Steht in großen Buchstaben über dem Eingang des literarischen Kolloquiums Berlin, einer geradezu herrschaftlichen Villa am Berliner Wannsee. Hector Hermann Oesterheld, der bekannteste Comiczeichner Argentiniens, zählt zu den Opfern der letzten Militärdiktatur in dem südamerikanischen Land. Niemand kennt die genauen Umstände seiner Ermordung, die wohl im Jahr 1978 in einem der vielen geheimen Folterlager im Land stattgefunden hat. Sein Körper wurde bis heute nicht gefunden. Er ist verschwunden.
Ich war 2009 mit einem Stipendium in Argentinien, in Buenos Aires. Und ich habe damals in Buenos Aires eine Geschichte recherchiert. Und zwar ging es da um deutsche Verschwundene während der Militärdiktatur. Und dabei bin ich in dem Zusammenhang auch auf die Oesterhelds gestoßen, weil Hector Oesterheld deutsche Vorfahren hatte. Da habe ich eben von der Geschichte gehört und die Fotos seiner Töchter gesehen. Und diese Bilder haben mich eigentlich dann nicht mehr losgelassen.
Erzählt die Journalistin Anna Kemper. 2014 fährt sie erneut nach Buenos Aires und schreibt eine längere Geschichte über das Schicksal der Familie Oesterheld, die Anfang vergangenen Jahres im Zeitmagazin erscheint.
Die Familie war eine sehr offene Familie, sehr intellektuell. In dem Haus gingen also die Intellektuellen ein und aus. Es wurde sehr viel über Politik diskutiert. In Argentinien waren damals die Zeiten sehr unruhig. Also es gab dauernd Regierungswechsel, auch schon Putsche, auch Militärregierungen zwischendurch. Und das Thema Politik war einfach immer sehr präsent. So sind diese Mädchen aufgewachsen. Und sie gehörten ja dieser Generation der 68er, wenn man will, an, die sich eben haben anstecken lassen von kubanischer Revolution, dem Mai in Paris. Ich habe mit vielen Freunden von ihnen gesprochen, die mir gesagt haben, damals schien einfach eine andere Welt möglich. Es lag sowas Revolutionäres in der Luft.
Kurz bevor sich im März 1976 die Militärs in Argentinien an die Macht putschen, gehen die vier Oesterheld-Schwestern in den Untergrund. Wenig später folgt ihnen ihr Vater, der Comiczeichner Hector Oesterheld. Gemeinsam kämpfen sie gegen die Militärdiktatur, einen übermächtigen Gegner. Hector Oesterheld und seine vier Töchter Marina, Diana, Estella und Beatrice werden einer nach dem anderen verschleppt und ermordet. Aus der einst so großen Familie überleben nur die Mutter Elsa Oesterheld sowie die zwei Enkel Fernando und Martin.
Und die Mutter hat natürlich verzweifelt nach ihren Töchtern und ihrem Mann gesucht und hat dann aber eben erfahren müssen, dass eine nach der anderen eben umgebracht worden ist.
In ihrem Artikel verbindet die Journalistin Anna Kemper die Biografie des Comiczeichners Oesterheld und seiner Familie mit seinem bekanntesten Werk, dem Eternauta. Einer Wortschöpfung, die im Deutschen etwa mit »der ewig Reisende« übersetzt werden kann. Gezeichnet von Francisco Solano López und erschienen als Fortsetzungsgeschichte zwischen 1957 und 1959, kämpfen der Protagonist Juan Salvo und seine Freunde gemeinsam gegen eine außerirdische Invasion, die mit einem geheimnisvollen Schnee die Erde vergiftet und fast alle Bewohner Buenos Aires tötet. Die kleine Gruppe Überlebender erkennt die Gefahr rechtzeitig. Die Freunde stellen luftdichte Anzüge her und beschließen, gegen sie, die anonyme Übermacht, zu kämpfen.
Eine Analogie ganz am Anfang ist natürlich, dass dieser kleine Trupp von Überlebenden einfach überlegt, wollen wir jetzt wirklich aktiv in den Kampf ziehen? Wollen wir uns gefährden? Wollen wir unsere Familien gefährden? Ist das schlau? Haben wir überhaupt eine Chance? Und kämpfe ich für eine höhere Sache? Oder denke ich in erster Linie daran, dass es mir gut geht? Ich glaube, dieser Konflikt, den Österheld sehr plastisch schildert, den dieser Held auch mit sich auskämpft, lässt er seine Familie alleine oder kümmert er sich nur um sie, der wird eben sehr plastisch. Und das ist schon eine große Analogie, weil auch die Österhelds, die Töchter, und auch er damals wussten, worauf sie sich einlassen, dass das ein Kampf ist, den sie wahrscheinlich nicht gewinnen werden.
Eternauta ist eine Geschichte von geradezu prophetischer Dimension. Liest sich der Comic doch wie eine Ahnung des Autors in Bezug auf sein späteres Schicksal, findet auch die argentinische Soziologin Estella Schindel.
Man kann viel interpretieren über diese Invasion, die in eine Art magische, rätselhafte Schnee anfängt. Und viele haben das irgendwie auch so interpretiert wie diese Art von unsichtbare Repressionsmethode des Verschwindenlassen, die später in der Diktatur dann sich entwickeln wurde im Land. Und man kann schon sagen, es hat eine Art von prophetische oder antizipatorische Vision, auch wenn das nicht so gewollt war, die vielleicht einfach damit zu tun hat, dass der Künstler sein Land und seine Leute und seine Kultur sehr gut kannte.
Der Text von Anna Kemper über die Familie Österheld gab Anstoß für das Literaturhaus Stuttgart, bei ihr eine Eternauta-Ausstellung in Auftrag zu geben, die zuerst in der baden-württembergischen Hauptstadt und seit dem 10. Mai für 2 Monate in Berlin zu sehen ist. In diesem Zusammenhang wurde in Kooperation mit dem Berliner Avant Verlag der gesamte Eternauta erstmals ins Deutsche übersetzt und als überaus gelungener Bildband mit mehreren Begleittexten veröffentlicht. Verlagsleiter Johann Ulrich kennt den Comic bereits aus Jugendzeiten.
Eternauta ist ein Klassiker für mich schon immer in den 80ern zum Beispiel, wenn ich in Urlaub in Spanien oder Italien war. In beiden Ländern gab es Magazine, die nannten sich Eternauta. Den Comic dahinter kannte ich bis dato noch gar nicht. Es hat schon eine große Strahlkraft als Comic, als Werk. Und es bezieht sich, glaube ich, vor allem eben daraus, dass es an ganz authentischen Orten sich diese Science-Fiction-Handlung vollzieht, nämlich in Buenos Aires der 50er Jahre.
Der Eternauta ist sehr lang, fast 400 Seiten und für einen Comic ausgesprochen textlastig. Für die deutsche Ausgabe wurden die Originalzeichnungen neu eingescannt. Loppes sehr realitätsnahe Schwarz-Weiß-Zeichnungen sind an Schärfe und Kontrast kaum zu überbieten und besitzen eine weit bessere Qualität als frühere Editionen. Auch wer noch nie in Buenos Aires war, bekommt eine Vorstellung von den Menschen und ihrer Kultur, von den Straßen und charakteristischen Orten, an denen die Geschichte spielt. Eternauta, wohl eines der bekanntesten argentinischen Bücher überhaupt, wird bis heute in seinem Entstehungsland vielfältig aufgegriffen, als Symbol für Solidarität, Menschlichkeit und den gemeinsamen Widerstand gegen einen übermächtigen Gegner. Die Soziologin Estella Schindel sieht jedoch auch für das deutsche Publikum gute Anknüpfungsmöglichkeiten. Gerade mit Blick auf den Ort der Ausstellung, dem LCB am Berliner Wannsee.
Diese Ausstellungseröffnung heute Abend findet hier in diesem tollen Villa am Wannsee statt. Und da musste ich denken, weil eine von den wirklich sehr gelungenen Sachen im Eternauta ist, wie er zeigt, dass auch eine anscheinend harmlose Stadt, so ein Vorort von Buenos Aires, eigentlich Schauplatz für den Horror sein kann. Und wenn ich denke, auch ganz nah vom Jahr in auch so eine tolle Villa, nämlich das Haus der Wannsee-Konferenz, die Entscheidung für die Ermordung von Millionen von Menschen aus rassistischen Gründen getroffen wurde, dann denke ich, es gibt schon einiges, was auch in Deutschland rezipiert werden kann.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika. www.ponal.de npla.de.